I Love My Moped. Zwei Räder, ein Motor, eine Leidenschaft.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge aus dem Podcast I Love My Moped. Zwei Räder, ein Motor, eine Leidenschaft. Und heute geht's mal um die Technik. Stell dir vor, Boxengasse, Superbike oder MotoGP, wir kennen es alle. Viel Action, ganz viele neue Entwicklungen. Manche hinterfragen, ob sinnvoll oder nicht. Und auch das wollen wir heute hinterfragen. ABS kennen wir alle, haben wir alle in unsere Motorradeln verbaut. Traktionskontrolle, dass es noch rausbringen, ist auch ein sehr beliebtes Thema mittlerweile. Schräglagensensor, Anti-Willy-Control, Winglets, alles haben wir schon auf unseren Serienmotorradeln verbaut. Aber ist es wirklich sinnvoll oder ist es mittlerweile ein Technik-Overkill? Und genau über dieses Thema möchte ich heute reden mit meinem Gast, Didi Brandl, Mr. Ducati in Österreich und auch Obmann der AG Zweirad. Ich freue mich richtig arg, dass du heute Zeit genommen hast, dir mit mir gemeinsam über das Thema zu diskutieren. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Also, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier sitzen zu dürfen, und das wird sicher ein lustiges Gespräch zwischen uns.
Das definitiv.
Also ein spannendes Thema. Also vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin für die Marke Ducati neben vielen anderen Marken in der Vergangenheit seit 1989 verantwortlich und bin mit Marke und Rennsport sehr eng verbunden und kann euch da vielleicht das eine oder andere interessante Insight vermitteln.
Das ist garantiert, ja. Wir haben in der Vorbereitung zum Podcast schon so ein bisschen gewitzelt. Wir kennen uns ja schon einige Zeit. Und lieben beide den Podcast Alles Gesagt. Der unendliche Podcast von den Kollegen von Die Zeit. Wo es zum Schluss ein Schlusswort gibt. Und bevor der Gast dieses Schlusswort nicht sagt, ist er nicht aus. Also das könnte bei uns zwar auch passieren, weil ich weiß, du hast so viele Geschichten auf Lager, dass die unendlich werden könnte. Wir haben aber nichts zum Essen bestellt. Wir haben nur Wasser am Tisch stehen. Aber Schlusswort könnten wir uns ja trotzdem überlegen.
Naja, wenn ich so spontan nachdenke, also erstens mal wegen Essen, das lösen wir. Um 14 Uhr bestellen wir eine Pizza und dann gehen wir bis zum Abendessen, sollten wir fertig sein.
Passt.
Weil ich glaube, der längste, den ich je gesehen habe, war über 7 Stunden. Ja. Das schaffen wir.
Ja.
Nein, das wollen wir nicht schaffen. So lange wollen wir jetzt das Publikum wirklich nicht quälen. Wobei, Schlusswort ist eine gute Idee. Ich habe gesagt, jetzt reicht's.
Okay. Ob jetzt nicht mehr sagen, außer
darf ich nicht
es
mehr
ist
sagen.
Dann wirklich zu Ende. Passt. Didi, du bist ja nicht nur jemand, der für den Verkauf von Motorradeln sorgt, sondern du bist ja ein Technik-Enthusiast. Also du hast ja 1000 Geschichten auf Lager, aber du bist auch einer, der die Technik auch versteht und auch perfekt erklären kann. Darum warst du meine erste Wahl für dieses Thema, dass ich mit dir einen Podcast aufnehmen mag. Aber so ganz ehrlich, lebst du nach dem Motto, ein bisschen mehr Technik geht immer, oder sagst du auch, na, es gibt schon Motorradeln, die kehren einfach genauso puristisch, wie sie sagen?
Nein, das kann man so nicht beantworten. Es hat wirklich sehr viel mit dem Einsatzzweck, mit dem Modell zu tun. Es gibt Fahrzeuge, wo das technische Niveau durchaus sehr hoch sein darf. Es gibt andere, wo es nicht notwendig ist. Also, man kann es nicht generell beantworten. Das ist fast unmöglich.
Mhm. Steigen wir mal ein in das Thema. Der Rennsport ist ja immer schon so das Entwicklungslabor für die Serienmotorradeln, kann man sagen.
Richtig, ja.
Egal, was für Rennserie das jetzt ist, ob es die Langstrecken-WM ist, ob es die MotoGP ist, ob es Superbike ist, aber auch Motocross, ja, Offroad-Bereich. Also überall dort, wo es Rennserien gibt, werden ja Sachen entwickelt, die dann früher oder später anfangs meistens eher in den hochpreisigen Modellen so als Prestige-Feature und irgendwann einmal kommt es in die Serie. Jetzt ist es immer schon so gewesen, dass der Rennsport so das Entwicklungslabor der Straßenmotorräder ist oder auch Offroad? Oder hat sich das erst so mit den Japanern in den 60er Jahren so entwickelt, dass dort so wirklich eine Triebfeder der Weiterentwicklung stattgefunden hat? Oder war das in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren schon so?
Das war immer so. Also im Grunde genommen, das liegt einfach in der Natur der Sache. Wenn einer heute Rennsport betreibt, dann tritt er dort an mit dem ganz klaren Ziel, der Schnellste zu sein oder der Zuverlässigste zu sein bei einer Langstreckenwertung. Und diese Triebfeder ist manchmal stärker wie nur der wirtschaftliche Aspekt. Das heißt, sehr vieles wurde im Rennsport zuerst entwickelt, wo sich vielleicht auch zu dem Zeitpunkt niemand vorstellen konnte, dass das jemals in ein Serienmotorrad kommt. Wir werden vielleicht später noch auf das Thema Bremsen kommen, aber Carbon-Keramikbremsen, wie sie jetzt da erstmals in einem Straßenmotorrad bei Ducati zu finden sind, das hätte sich niemand vorstellen können. Und man hätte auch dieses Geld nicht in die Hand genommen, nur für die Entwicklung in der Serie. Mhm. Dass dann das übernommen wurde, ja, das war die Konsequenz. Ne? Was die Japaner betrifft, ja, auch dort ist es so, die Japaner haben über einen sehr langen Zeitraum sehr viel Innovation eingebracht. Es war der Urbeginn des Motorradrennsports, war eigentlich europäisch dominiert und amerikanisch auch. Mhm. Die Japaner haben überhaupt keine Rolle gespielt. Die Europäer waren auch in den 60ern bekannt für gute Fahrwerke, für brauchbare Bremsen, haben aber den Motor nicht gehabt. Die Japaner haben die Motoren gebracht. Irgendwann ist das Paket dort immer kompletter geworden. Und die haben natürlich über Jahrzehnte im Rennsport in allen Klassen eine dominante Position gehabt. Wenn man vor 20 Jahren gesagt hätte, dass die Marken KTM, Ducati, Aprilia oder BMW in einer Superbike-WM dominant sind, hätte jeder gelacht, hätte gesagt, bitte, was ist mit dir, Suzuki, Yamaha oder Honda, lautet die Frage, aber sicher nicht so. Das hat sich jetzt gedreht. Ob das forever so ist, wir wissen im Rennsport, mal ist mal oben, mal ist mal unten. Das kann sich auch wieder verändern. Aber die japanische Technologie hat sicherlich das Motorrad einen Riesenschritt weitergebracht. Mittlerweile wird mehr aus Europa getrieben.
Hast du eine Erklärung dafür, warum das jetzt gerade so ist? Warum es in den letzten Jahren eben diese Dominanzverschiebung gegeben hat? Weil es kann ja nicht nur an den Fahrern liegen, die jetzt da auf den Motorrädern sitzen, ne?
Also ich glaube, dass da sehr, sehr viele Komponenten eine Rolle spielen. Die Komplexität hat natürlich mehr und mehr zugenommen. Das heißt, die Technologien, die heute da notwendig sind und das Know-how, ist ganz enorm. Und ich glaube, dass halt da vielleicht ein gewisser Vorteil der europäischen Motorradindustrie in ihrer Kleinheit liegt. Weil in dieser Komplexität muss man natürlich sagen, da ist es nicht immer nur ein Vorteil, wenn in einer Abteilung 100 Ingenieure am Thema arbeiten, weil du natürlich auch langsamer wirst, die Kommunikation wird schwieriger und. Und wenn man halt heute vergleicht, wie im Verhältnis klein die Entwicklungsabteilungen und bei den europäischen Herstellern sind, Beispiel Yamaha, Ducati, Aprilia, Ducati, Aprilia und KTM, und denen stehen entgegen viel, viel mehr Techniker in Japan, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie ist das möglich? Und ich glaube, es hat mit Beweglichkeit, mit Entscheidungsdynamik, mit interner Kommunikation sehr viel zu tun.
Okay. Also weniger mit dem Geld in Wahrheit?
Weniger mit Geld, weil Geld geben andere aus, aber sie sind deswegen nicht zwangsläufig erfolgreich.
Ja. Mhm. Wenn du so an die letzten Jahre der Neuentwicklungen denkst, die so von der Rennstrecke in die Serienmotorräder gekommen sind, hast du da so ein, zwei Beispiele, wo du gewusst hast, okay, das wird ein Gamechanger für Motorräder im Serienbetrieb auf der Straße oder im Gelände?
Es gibt natürlich eine Handvoll sehr dominanter Systeme. Eines, was lustigerweise den umgekehrten Weg gegangen ist, ist das ABS-System. Mhm. Das ABS wurde nicht im Rennsport entwickelt, ganz und gar nicht. Das war im Rennsport für lange, lange, lange Zeit verpönt und ist jetzt da dabei, den Weg dorthin zu finden.
Weil es eigentlich die Rundenzeiten verschlechtert hat. Ne?
Weil es eigentlich die Rundenzeiten verschlechtert hat. Das war ja auch definitiv so. Also da kann ich eine nette Geschichte erzählen. Das erste Motorrad mit ABS hat BMW gebaut. Wir waren aber relativ knapp dahinter mit der Ducati SD3 ABS und SD4 in den frühen 90er Jahren. Und ich kann mich auf eine Tour erinnern, da waren wir in Sizilien. Wir waren gerade den Weg runter vom Ätna, es war im Herbst. Die Kastanienbäume haben ordentlich Laub abgeworfen und zerbrochene Kastanien und so weiter. Das heißt, die Traktion war jetzt nicht atemberaubend, die wir dort auf der Straße gehabt haben. Und ich bin mit so einer SD3 oder SD4, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher gefahren. Und wir fahren in der Gruppe runter, ich war der Einzige mit ABS. Da kommt da vorne eine Kehre, ich greife in die Bremse, das war nichts. Also das war wirklich nichts. Das ABS hat einmal gesagt, na, da ist glatt, da bremst man nicht, weil sonst fallen wir her. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich mal kurz blass gewesen. Es ist sich ausgegangen. Ich bin um die Kurven rübergekommen. Nur in dem Moment habe ich mir gedacht, das braucht keiner. Also, sorry, das Telefonat dazwischen. Ich habe aber fleißig gestellt, interessant. Oder nicht? Sorry. So. Also da haben wir gedacht, das ABS, das braucht keiner. Also da war ich ein wenig beeindruckt und die erste Frage danach war, wie dreht man es ab? Ja. Geht heute nicht mehr, also auch das kurz erwähnt, ABS abdrehen ist vom Gesetzgeber nur mehr unter sehr speziellen Bedingungen erlaubt, nämlich, dass es per Definition ein Offroad-Motorrad ist. Darum kannst du zum Beispiel bei einer Multistrada Rallye es aktivieren, weil das ist per Definition Offroad und bei einer Multistrada V4 ist nicht. Okay. Aber das ABS hat eine interessante Entwicklung genommen, weil es hat relativ...
Darf ich da kurz eingreifen? Das habe ich selber nicht gewusst. Das heißt, sobald ein Motorrad ABS serienmäßig verbaut hat, außer es ist im Offroad, darf man das nicht mehr aktivieren können.
Nein, und es ist auch so, dass ein Motorrad heute ABS haben muss. Also heute ist es keine Option, sondern muss. Aber der Weg war eigentlich dort der umgekehrte. Wir haben... Dann wurde über Jahre an den ABS, oder da kann man fast Jahrzehnte sagen, an ABS-Systemen geforscht und sie wurden besser, besser, besser. Man hat eigentlich dann relativ bald einen Punkt erreicht, wo man sagen muss, das war schon sehr gut. Also da hast du als Fahrer schon einen sehr feinfühligen Finger braucht, dass du auf die Werte gekommen bist. Heute haben wir beim ABS einen Punkt erreicht, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wo aus meiner Sicht es ein fundamental wichtiges System für die Verkehrssicherheit ist. Und ich würde es an einem Beispiel beschreiben und auch da eine Geschichte dazu. Der Beginn des Kurven-ABS. Mhm. Ich wurde nach Sardinien gebeten oder beordert für ein Training. Ich glaube, es war ein Multistrada V2, da bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ein großer Asphaltplatz. Unsere Lehrer haben eine Kurve mit Hütchen markiert und die Aufgabenstellung lautete, mit Tempo 60 diese Kurve in Schräglage zu befahren und am Scheitelpunkt eine Vollbremsung vorne zu machen. Das kann ich euch garantieren, das schafft auf Anhieb nicht, weil das kleine Männchen im Hinterkopf sagt, nein, nicht so wild, nicht so wild, das geht nicht gut aus. Mhm. Worauf ich mir dann einen kleinen Röffel eingefangen habe und unser Instruktor, der Peppe, gesagt hat, die ist Vollbremsung. Na gut, noch einmal raus, rein, Vollbremsung. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wäre Peppe nicht gewesen, wäre ich gelegen. Mhm. Ich wäre dort zu Boden gegangen.
Weil?
Weil du in dem Moment in Schräglage die Geschwindigkeit so schnell abbaust, dass du ohne diese Übung das Motorrad nicht rechtzeitig rausstößt. Das heißt, du fällst am Stand um. Mhm. Du bist in Schräglage, bremst hart, das verzögert dermaßen gut, dass du faktisch am Stand nach innen umfällst. Der Peppe hat das gewusst, ist hingegangen und hat hinten die Multistrada am Gepäckträger gehalten und ich bin dann eigentlich in Schräglage abgestiegen dort. Ne? Wobei, was will ich damit sagen? Wenn einer der leider Gottes häufigsten und oft mit negativen Ergebnissen ausgehenden Unfallsituationen sind Schreckbremsungen. Es fährt jemand auf eine Kurve zu, lenkt ein, merkt, wow, es ist spät, greift zu viel in die Bremse. Früher wäre Folgendes passiert. Er hätte das Vorderrad überbremst, weil er abrupt gebremst hätte, hätte die Kontrolle über das Vorderrad verloren und wäre in den Gegenverkehr gerutscht. Wenn da gerade ein LKW am Weg ist, ist das schlecht. Mhm. Das macht Aua. Heute in der genau selben Situation, er überbremst das Vorderrad, weil er sich schreckt, weil er das Gefühl hat, er ist zu schnell oder vielleicht ist er es auch. Ja, dann liegt er dort auf der Straße, auf seiner Seite. Nicht unter dem LKW.
Weil er nach innen fällt, ja, und nicht nach außen rutscht.
Und das macht im Ergebnis einen Wahnsinnsunterschied. Also selbst, ich sage einmal, und wenn er die Bremse nur ein bisschen wieder locker lässt, fährt er die Kurven normal aus, es passiert nichts. Also das ABS ist im Normalbetrieb ein Riesenplus an Sicherheit. Mhm. Im Rennbetrieb haben wir mittlerweile eine absurde Dimension erreicht, aber da bin ich mir nicht sicher, ob du nicht auf das vielleicht noch gesondert kommen willst, nämlich ABS im Rennbetrieb.
Reden wir drüber.
Das ist ein Prozess, der in Gange ist. Da wird auch jetzt noch diskutiert, macht es mich schneller oder langsamer? Mhm. Und ich würde mal sagen, es hängt sehr stark von der Rennstrecke, von den Traktionsverhältnissen, vom Level des Fahrers ab. Wobei der Anteil jener, die mit ABS heute schon deutlich schneller und sicherer unterwegs sind, nimmt jetzt mit der letzten Generation der Racing-ABS-Systeme dramatisch zu. Also der Löwenanteil ist mit ABS schneller, da bin ich mir ganz sicher. Und das hat einen einfachen Grund, das ABS-System, was wir heute verwenden im Rennsport, hat wenig Ähnlichkeit mit dem, was unsere ST4 damals gehabt hat. Weil wir reden mittlerweile von Systemen, die die Bremsleistung kontrollieren, und zwar vorne wie hinten, über ein einziges Signal, nämlich den Bremshebel vorne, und die über den Fahrer hinaus interagieren. Was heißt das? Wenn du jetzt da mit einem Racing-ABS die Kurve anbremst, du fährst nach vorne, du bremst knallhart an, das Hinterrad hebt ab, das ABS passt in diesem Moment auf, dass deine Bremsleistung vorne nicht so hoch wird, dass das Hinterrad zu hoch kommt. Das heißt, es kontrolliert die Anti-Rear-Lift-Up-Funktion, es kontrolliert die Höhe des Hinterrads. Dann kommt der Moment, wo das Hinterrad den Boden berührt und du einlenkst. Jetzt sind wir an einem kritischen Punkt angekommen, weil ein guter Motorradfahrer, und wir reden jetzt aber bei gut, meine ich sehr, sehr, sehr gut, also wir reden von Level Marc Marquez und die nächsten 10 dahinter. Mhm. Die schaffen es tatsächlich, in dem Moment, wo sie in Schräglage sind, die Bremse so zu bedienen, dass sie über die Hinterbremse den Driftwinkel des Motorrads lenken, die Vorderbremse so dosieren, dass das gerade nicht wegrutscht, obwohl wir schon in Schräglage sind, dann die Vorderbremse lösen, hinten auf der Bremse bleiben, damit Art 1, der Driftwinkel, passt. Wenn der dann passt, bleibt er immer noch geringfügig auf der Bremse, weil er über diese Wirkung der Hinterradbremse den Radius enger halten kann und damit früher ans Gas gehen kann. So, das muss man jetzt aber mal koordinationsmäßig schaffen, dass man hart anbremst, umlenkt, den richtigen Gang, die richtige Drehzahl, die richtige Schräglage, die richtige Körperposition und gleichzeitig bei dem ganzen Spiel auch noch das Gas, die Bremse vorne und die Bremse hinten bedient. Also das können in der Weltspitze nur mehr wenige.
Ja.
Auf nationalen Level würde ich jetzt einmal sagen, da fällt mir jetzt gerade niemand ein, der das wirklich so machen kann.
Das klingt danach, weil für mich klingt das immer, wenn ich mit meinem Buben FIFA spiele, was der mit seinem Joystick macht oder mit dem Gamepad, ja, das kann ich alles gar nicht mit den 5 Fingern, was ich da koordiniert, weil das ist ein anderes Level. Aber es ist unvorstellbar, ja.
Und das ABS, das Racing-ABS macht das. Das heißt, du fährst rein und knallst einfach die Vorderbremse brutal an. Mhm. Du musst den Mut dazu haben. Mhm. Aber du knallst die Vorderbremse brutal an, lenkst ein und das ABS kümmert sich um den Driftwinkel und bremst weiter, auch wenn du bereits die Bremse losgelassen hast. Also du bist nicht mehr auf der Bremse, weil das Hinterrad wird geringfügig gebremst, sodass du den Radius eng hältst. Also wir simulieren Marc Marquez.
Okay.
Oder Pecco Bagnaia, also ich würde es dann niemanden.
Ja, genau.
Muss man neutral sein.
Ja. Jetzt schaue ich da nochmal auf die Serien-ABS-Systeme retour. Hat das, also du hast ja gesagt, eigentlich ist das ABS nicht aus dem Rennsport gekommen, sondern kommt jetzt in den Rennsport zurück. Ja. Aber das ABS in den Serienmotorradeln hat sich auch weiterentwickelt, weil ich kann mich nur erinnern an mein erstes Motorrad mit ABS, die noch keinen Überschlagsensor gehabt hat. Mhm. Ja. Mittlerweile, glaube ich, haben das ja auch schon alle serienmäßig oder sehr viele, sagen wir mal so, ne? Dass du nicht, wenn du vorn voll Gas bremst und das ABS greift, dass du auch leicht mit der Hinterradbremse mitbremsen musst, dass du nicht überschlagt so in die Richtung. Ne?
Na, es haben nicht alle, weil das, was du jetzt beschreibst, also es haben sehr viele mittlerweile Kurven-ABS, aber nicht alle, weil diese Technologie setzt etwas voraus, nämlich die sogenannte IMU, Inertial Measurement Unit. Mhm. Das ist ein, wie soll ich IMU beschreiben? Also es ist ein Bauteil, den jeder in Wahrheit fast jeden Tag bei sich trägt. Ist ein winziges Bauteil, das hat ich aber mal nachgeschaut, das ist allerdings schon einige Jahre her, wahrscheinlich ist jetzt noch kleiner, wie ich damals nachgeschaut habe, kann ich mich noch gut erinnern, weil ich überrascht war. Das hat 2x2x1 mm damals gehabt.
Okay,
wirklich. Also wir reden von wirklich einem kleinen Element, das allerdings die Querbeschleunigung, die Längsbeschleunigung den Schräglagenwinkel und so weiter alles misst und diese Informationen den elektronischen Systemen zur Verfügung stellt. Mhm. Wenn du das eingebaut hast, dann kannst du als Rechenparameter zurückgreifen auf die Position von Vorderrad zu Hinterrad, auf die Querbeschleunigung, auf die Längsbeschleunigung und auf die Schräglage. Das braucht es. Und es gibt schon immer noch Unterschiede in den Technologien. Also es ist in einer Street Fighter V4, der Panigale V4, steckt sicherlich eine sehr hochentwickelte ABS-Technologie, die du nicht in jedem einfachen Straßenmotorrad finden wirst. Wobei man auch sagen muss, du wirst diese Technologie auch nicht jederzeit und überall brauchen. Das ist ein anderes Thema wieder. Grundsätzlich gibt es heute aus meiner Sicht keine schlechten ABS-Systeme mehr, aber einige, die halt noch bessere haben.
Mhm. Okay. Jetzt, das schneiden wir jetzt raus, aber jetzt wollte ich noch was fragen und das ist mir jetzt nicht eingefallen. Oder runtergefallen. Ja, mit dem Schräglagensensor. Ja, oh ja, weißt du wieder. Und du hast gesagt, das hat jeder täglich bei sich, meinst du, im Handy wahrscheinlich.
Im Handy.
Ja. In also jedem, dieser Gyrosensor und so
weiter. In jedem Handy ist ein Sensor drinnen, der im Grunde genommen eigentlich genau weiß, ob das Handy jetzt quer hochgehalten wird. Sonst würde ja das Umschalten vom Bildschirm und so weiter nicht funktionieren. Das ist im Grunde genommen von der Kerntechnologie das Gleiche.
Ja.
Das Handy.
Aber wenn es jetzt in jedem Handy drinnen ist, warum ist es noch nicht in jedem Motorrad drinnen? Weil es mit anderen Systemen zusammenspielen muss, nehmen wir mal an, die dann auch nochmal also ja, Entwicklungsarbeit brauchen. Oder
die Komplexität muss. Von sowas ist gigantisch. Also es ist ja nicht damit getan, dass ich sage, ich baue jetzt einen Sensor ein. Das ist die verhältnismäßig wahrscheinlich einfachere Übung. Sondern der Knackpunkt an dem Ganzen ist, dass ja viele, viele Sensoren arbeiten, diese Unmenge an Informationen in einen Rechner reingeschossen wird, der diese Information richtig interpretieren muss und aufgrund dieser Informationen die richtigen Entscheidungen treffen muss und das Ganze aber teilweise, wie es bei uns jetzt zum Beispiel bei den aktuellen Modellen ist, prädiktiv. Das heißt, der überlegt sich schon im Vorfeld, also bevor er die Information kriegt, weiß er aufgrund von gewissen Parametern, das, was jetzt wahrscheinlich passieren wird, wird zwischen dem und dem Wert liegen, damit er nicht die volle Range berechnen muss. Damit kann ich wiederum die Reaktionszeit reduzieren und sagen, also in der Schräglage kann man davon ausgehen, dass der Wert, der jetzt notwendig ist, zwischen dem und dem ist. Und jetzt gehört es nur mehr präzisiert, so dass du noch schneller eingreifst, weil du darfst ja nicht hinten nachrennen. Es ist ja nicht so, weil ich stell dir vor, jetzt das System wäre jetzt langsam. Also du greifst jetzt auf die Bremse, das Vorderrad kommt in den Grenzbereich, dann sagt der Moment kurz, wir denken kurz drüber nach, Grenzbereich, was mache ich jetzt? Ich reduziere mir die Bremsleistung vorn. Na, das ist schon spät.
Wirkt,
ja. Also da, du früher hast du auch zum Beispiel ABS noch am Hebel gespürt. Du würdest heute die Interaktion von Assistenzsystemen, egal ob wir jetzt von einer Traktionskontrolle reden oder von einer ABS, du würdest sie am Hebel oder am Fahrzeug nicht wahrnehmen. Du hast eine Kontrollanzeige, die beginnt zu leuchten. Das heißt, die Traktionskontrolle ist gerade dabei einzugreifen, aber am Fahrzeug ist es weder hörbar noch spürbar.
Du hast gesagt, früher heißt das nur gespürt. Wann war früher? Also wie lange hat diese
Entwicklung gedauert? Das ist so lange nicht her. Ja, 1098R. Und da reden wir von ein bisschen mehr als 20 Jahren. War es so, wenn du da das Gas aufgemacht hast, das hat zum Schießen angefangen, das Heck hat gewackelt. Also du hast gespürt, wie Zündung, Einspritzung agieren, weil einfach der Regelbereich viel größer war, immer ein bisschen hinten nach. Es hat funktioniert. Also es hat zum Beispiel in der Frühphase der Traktionskontrolle war ja die große Herausforderung, wie testest sowas? Weil du kommst ja irgendwann, wenn man alle möglichen Tests gemacht hat, einen Punkt Try and Error. Mhm. Und Try and Error hat bedeutet, dass man einen sehr bekannten Superbike-Weltmeister, hat dann im Jahr darauf den Titel geholt, gesagt hat, seine Aufgabe lautet jetzt, mit diesem Motorrad rauszufahren und am Scheitelpunkt das Gas voll aufzureißen. Das ist für einen Rennfahrer damals ähnlich gewesen wie die Aufgabe für mich, ABS, Vollbremse am Scheitelpunkt. Also er hat sich nicht leicht damit getan. Und er hat mir dann Jahre später, haben wir uns einmal bei einer Veranstaltung getroffen, hat er mir erzählt von diesem Erlebnis, weil er gesagt, ich bin rausgefahren, hab das Gas aufgerissen und in dem Moment war ich so hoch in der Luft, dass ich bis Sheffield schauen habe können. Also offensichtlich, Try and Error, hat es nicht ganz so gut funktioniert. Es hat auch Auer gemacht, der ist mit einem ordentlichen Highsider abgeflogen, weil das System ist vielleicht ein Tick zu langsam war und damit hat es ihn ausgehebelt.
Okay.
Heute wird das nicht mehr passieren.
Weil du Sheffield gesagt hast, es war Briter?
Ja.
Okay. Ich glaube, dann wissen die Insider schon, wen du jetzt gerade meinst.
Nein, es war Neil Hodgson.
Oh ja, okay.
Du hast auf King Carl Fogarty gedacht.
Genau. Okay. Jetzt sind wir da eh schon mittendrin. IMU haben wir besprochen, Antivili, ABS und so weiter. Es werden ja immer mehr Assistenzsysteme. Wie stehst du zu dem Thema, fährt eigentlich schon das Motorrad für mich, ja, und nicht mehr ihm im Motorrad? Also wird das sicherer, schneller, darf man da mutiger sein oder wird es langweilig? Ja, also ich sage jetzt einmal Quickshifter. Ja, das Quickshifter ist ja jetzt fast schon in jedem Bike verbaut, ja, das man neu kauft am Markt, das halbwegs gut ausgestattet ist. Ich bin, so wie du, noch in der Generation Kuppeln, Schalten aufgewachsen. Ich vermisse es auf meinem Bike, weil ich habe noch keinen Quickshifter. Aber das ist ja so der Einstieg in diese Komforttechnologie am Motorrad. Aber was ich mir nicht vorstellen könnte, ist aktuell ein Automatikgetriebe am Motorrad zu haben. Beim Auto ja, ja, aber am Motorrad nimmt das nicht ein bisschen auch den Vorspaß?
Naja, das kann man so auch wieder nicht beantworten, weil Quickshifter ist ein gutes Stichwort. Beim Quickshifter, ich sehe das bei mir in meiner eigenen Familie. Ich bin noch alte Generation. Ein Leben lang habe ich gekuppelt und ich vergesse einen Quickshifter. Also für mich ist die Funktion des Quickshifters bedeutungslos, weil ich muss mich gezielt konzentrieren und sagen, ah, jetzt kuppel ich nicht, weil das einfach bei mir in meinen Bewegungsabläufen beim Motorradfahren verinnerlicht ist, dass ich kupple. Ja. Also für mich ist Kuppeln und Gas auf zu so normal, dass ich eigentlich mich wirklich bemühen muss, den Quickshifter zu nutzen. Mein Sohn, andere Generation, also wenn ich mit einem Motorrad nach Hause komme, die erste Frage ist, wobei mittlerweile setzt das sowieso voraus, das fragt er nicht mehr, hat es eher einen Quickshifter, weil für ihn ist ein Motorrad ohne Quickshifter überhaupt gar nicht akzeptabel und mindestens up and down. Ne? Also wobei der Quickshifter auch etwas ist, der hat den, das ist zum Beispiel eines jener Assistenzsysteme, ich bin mir fast sicher, dass es vielleicht sogar eines der ersten war, die den Weg aus dem Rennsport gefunden haben. Die ersten Quickshifter haben wir in die Superbikes schon gehabt, in den 90er Jahren, in den späten. Da hat es richtig geknallt, wenn das unterbrochen ist. Und ich meine, ich würde es dann nicht wissen, wie präzise sie wirklich waren. Also, dass die Auswirkungen aufs Getriebe erheblich waren, bin ich mir fast sicher. Aber das hat damals nicht so eine Rolle gespielt, weil da hat man die Motoren auch relativ oft getauscht. Ja. Du hast gesagt, gut, neuer Motor rein, wurscht, wie das Getriebe beim Herrn Fogarty im Zustand ist, er kriegt eher einen neuen Motor. Ja. Und so hat der Quickshifter im Grunde genommen seinen Weg zuerst nur mit der Funktion hinaufzuschalten. Aus dem Rennsport in die Straße gefunden. Und wenn mich damals jemand gefragt hätte, ob man das in einem Serienmotorrad braucht, hätte ich gesagt, for what? Wozu? Braucht kein Mensch. Rennsport, ja, klar. Fogarty wird jetzt um 2 Zehntel schneller sein, weil er den Quickshifter hat. Aber auf der Straße wüsste ich nicht, warum. Und das hat sich aber in Wahrheit dann über die Jahre still und heimlich zu einem Assistenzsystem entwickelt, das heute für die Leute ein Plus an Komfort darstellt. Er sitzt drauf und er drückt drauf und drückt runter und es macht Flop und der nächste Gang ist drinnen. Inwieweit jetzt Automatikgetriebe das langweilig macht, notwendig ist, ich glaube, das muss jeder für sich herausfinden. Sicher ist es, dass aus meiner Sicht die Diskussion Automatikgetriebe ja, nein, im Ausgang nicht bewertbar ist. Beim Automobil hat man Entwicklung gesehen, wenn du vor 20 Jahren Automatikauto gehabt hast, warst du ein Exot. Wenn du heute ein Schaltgetriebe hast, bist du ein Exot. Das ist ja so. Ob das beim Motorrad so kommt, würde ich vielleicht in der Dimension bezweifeln, weil ein Nachteil des Automatikgetriebes ist ein Mehr an Gewicht, Baubreite und das ist beim Motorrad natürlich von höherer Relevanz wie beim Auto, weil ob ein Auto um 10 Kilo oder 20 Kilo schwerer ist oder nicht, ist irrelevant. Mhm. Wenn das Motorrad um 10 Kilo schwerer ist und um 5 Zentimeter unten breiter, hat das eine große Relevanz.
Okay. Thema Selbstüberschätzung, also mit den ganzen Assistenzsystemen. Man wird ja vor allem gewarnt. Ja. Man hat zum Beispiel auch, was ich schon für gescheit finde, adaptive Tempomaten mittlerweile drinnen, so Radartechnologie im Motorrad verbaut. Aber jetzt speziell, weil du auch so dieses Racing-ABS angesprochen hast, also diese ganzen Assistenzsysteme assistieren mich ja auch in heiklen Situationen. Umgekehrt könnte ich ja dann glauben, ich bin ein guter Motorradfahrer, weil ich jetzt noch schneller in der Kurve sein kann und es passiert nichts. Oder noch schneller fahren kann, um dann noch härter zu bremsen, weil mir nichts passiert. Wie schätzt du das ein? Führt das ein Stück auch manchmal zur Selbstüberschätzung?
Ich würde mal so sagen, das hat sehr stark mit der charakterlichen Ausprägung des Fahrers zu tun.
Definitiv.
Ich glaube aber, dass die Anzahl der Beispiele, wo die Assistenzsysteme geholfen oder sogar etwas verhindert haben, dramatisch höher ist, wie die Anzahl jener Menschen, die aufgrund ihrer charakterlichen Veranlagung sich veranlasst fühlen, noch härter zu fahren im blinden Vertrauen auf das Assistenzsystem. Also da würde
stimmt, die verhinderten Unfälle, über die liest man ja nichts.
Die liest man ja, nicht, weil
das ist ja nichts passiert.
Das ist ja ähnlich. Es gibt jetzt aktuell wieder, ich glaube in Deutschland war jetzt wieder ein Vorfall mit einem Versuchsfahrzeug, das autonomes Fahren, also das haben wir jetzt bei Vierrädern macht, wo dann diskutiert wird, wie gefährlich autonomes Fahren ist. Gut, ich bin überzeugt davon, dass autonomes Fahren in bestimmten Situationen relativ bald sicherer ist wie ein nicht unerheblicher Anteil unserer fahrenden Bevölkerung. Und ich habe selbst sowas erlebt. Ich war vor einigen Jahren in Israel bei einem Projekt involviert, wo es um dieses Thema beim PKW gegangen ist. Und wir haben damals eine Versuchsfahrt erlebt in einem autonomen Versuchsfahrzeug, das entwickelt wurde für das Erforschen von autonomen Fahren. Und das war der berühmte Teddybären-Test, wo nämlich irgendjemand hinter einer getarnten Hecke steht und du fährst mit dem Auto, niemand sitzt vorne und der wirft den Teddybären raus. Du bist aber angeschnallt, weil sonst würdest du irgendwo liegen im Auto. Und ich muss ehrlich sagen, das war für mich atemberaubend, weil die Reaktion dieses Systems war dermaßen gut. Also der Teddybär, wenn ich am Steuer gesessen wäre, wäre er fällig geworden. Das ist ganz sicher. Also auch wenn ich nach vorne geschaut hätte und nicht abgelenkt wäre, ich hätte in dieser Geschwindigkeit mit dieser Präzision niemals reagieren können. Und darum glaube ich, dass auch autonomes Fahren unter sehr vielen Bedingungen, so wie Assistenzsysteme, ein Plus an Sicherheit bringen wird. Aber es wird dann auch irgendwann einmal grenzwertige Entscheidungen geben, die dazu führen, dass du sagst, na gut, das wäre jetzt vielleicht, das ist zurückzuführen auf dieses System. Unterm Strich, glaube ich, wird es sicher, langweiliger wird es nicht.
Okay.
Und das ist auch so, überlege eines, wenn ich dir jetzt eine Panigale V4R übergeben würde. Mhm. Wir nehmen jetzt an, die Assistenzsysteme können alles. Also wir haben jetzt ein Racing ABS, wir haben Traction Control, Wheelie Control, Slide Control, Engine Brake Control, also wir haben alle Assistenzsysteme, die man sich vorstellen kann. Du musst eigentlich nur den Hebel drücken und das Gas einfach offen lassen. Ne? Dann müsste theoretisch ja der Gernot in der Lage sein, das Rennen locker zu gewinnen, weil wenn die anderen nur ein S-Modell haben, du das R-Modell musst vorn sein. Wirst du aber nicht, weil fahren musst du selber. Und du wirst, ich sage einmal, wenn du die Strecke nicht kennst, das Motorrad nicht kennst, wirst du im letzten Drittel zu finden sein, auch mit all deinen Assistenzsystemen, die dir massiv helfen. Mhm. Also ich garantiere dir, du möchtest dieses Motorrad, wenn ich da alles abdrehe, willst damit nicht fahren. Es wird dir keine Freude machen. Weil die Angst wird hinten oben sitzen, du wirst das erste Mal das Gas aufmachen. Das wird etwas machen, was du dir nicht vorstellen willst. Du willst damit nicht fahren, aber am Ende des Tages fahren die Schnellen immer noch vorn und die Langsamen immer noch hinten, auch mit Assistenzsystem.
Weißt du halt immer noch auch den Sensor am Bobsch mit kalkulieren musst und du brauchst halt einfach ein Gefühl fürs Motorradfahren und nicht die Technologie. Ne?
Und die Linie bestimmst du, den Bremspunkt bestimmst du, die Schräglage bestimmst du. Das heißt, wenn du zu früh bremst, dann gut, Das ABS-System ist da dann zwar im Regelbereich nicht wirklich gefordert, weil du zu früh gebremst hast, weil du dich nicht später getraut hast. Am Ende des Tages fahren musst du beim Motorrad immer noch selbst. Wir reden nicht vom autonomen Fahren.
Ja.
Und ich glaube, das kann man wirklich sagen, dass beim Automobil ein autonomes Fahren in meiner Generation noch zum Erleben sein wird, beim Motorrad
das denke ich,
nicht.
Ja. Und darum heißen es ja Assistenzsysteme.
Darum heißen es Assistenzsysteme.
Okay, hätten wir jetzt einmal definiert. Danke. Anderes Thema, Elektronik. Früher hat man halt nur einen Vergaser zerlegt und gereinigt und so weiter. So selber herumschrauben ist ja kaum mehr möglich bei den hochgezüchteten Motorradeln. Bei meinem Auto habe ich es mittlerweile, dass die Updates over the air kommen. Das heißt, ich habe am Bildschirm eine Info, ein neues Fahrzeug-Update, genauso wie beim Handy. Wie siehst du das, die Entwicklung bei den Motorradeln?
Sehr ähnlich. Also es ist auch jetzt schon merkbar, oder was seit vielen Jahren merkbar. Wenn du heute ein Motorrad, also ich rede jetzt von unseren Fahrzeugen, kann mir jetzt, das gilt nicht für alle, wobei ich glaube, dass es bei sehr vielen so ist, an den Tester ansteckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht irgendein Update gibt, eher gering. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass man jetzt da ständig Fehler korrigiert, sondern man lernt permanent dazu. Mhm. Es ist ein Lernprozess auch auf der Herstellerseite, der nie aufhört. Und wenn man heute über Elektronik und Mappings und so weiter redet, dann hat es heute eine vollkommen andere Komplexität wie noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. Weil wenn du vor 20 Jahren deinen Auspuff getauscht hast, dann haben wir darüber diskutiert, dass man Einspritzzeiten an eine Racing-Auspuffanlage anpassen muss, vielleicht auch ein bisschen in der Zündung eingreift. That's it. Das waren im Wesentlichen jetzt banalisiert zwei Kurven.
Mhm.
Heute, nachdem die Leistungscharakteristik direkten Einfluss auf die Assistenzsysteme hat, ist es so, dass wenn du dir einen Terminioni auf eine Ducati raufgibst, dann wird das entsprechende Software-Update gemacht. Dieses Software-Update ändert nicht nur die Einspritzmengen, Einspritzpunkte oder Zündpunkte, das ändert einmal alles. Alle Assistenzsysteme bis einschließlich Dashboard anzeigen. Das Dashboard zeigt dir andere Informationen an, wenn du das Racing Mapping drauf hast, weil da hast du einen anderen Einsatzzweck. Das ABS hat andere Parameter, die Traktionskontrolle, die Wheelie-Kontrolle, alle Assistenzsysteme. Das heißt, wir reden von gigantischen Datenmengen. Und wenn man heute draufkommt, das heißt, du ein Verbesserungspotenzial zwischen 3.100 und 3.200 Umdrehungen gibt, indem man den Wert bei der Traktionskontrolle geringfügig anhebt oder absenkt, dann tragt man das in diese endlosen Datenmengen ein und wenn einer kommt und sein Gerät ansteckt, dann wird das aktualisiert. Also es profitiert auch der Kunde aus meiner Sicht durch diese Online-Updates permanent von einer Entwicklung, die weit über die Modellentwicklung hinausgeht. Also die Entwicklung stoppt nicht in dem Moment, wo du sagst, so jetzt starten wir die Produktion des Modells XY, sondern die Entwicklung geht permanent weiter.
Letzte Frage zu dem Thema. Ich überlege gerade, wie junge Leute Motorradl fahren lernen, nämlich dieses Gespür zu kriegen, wann bin ich jetzt im Grenzbereich. Ich habe es gelernt, indem man halt entweder das Vorderrad leicht zum Rutschen angefangen hat oder das Hinterrad leicht zum Rutschen angefangen hat, indem das Motorrad aufgestiegen ist, wann ich schnell Gas geben habe und so weiter. Mit den ganzen Assistenzsystemen lernen junge Leute eigentlich nur Motorrad fahren im klassischen Sinne?
Nein, ob sie es lernen, das ist eine ganz andere Frage. Ob sie es lernen
oder
sollten.
Wie lernen sie es?
Ja. Ob sie es lernen sollten, ja, unbedingt. Und es auch bei allen Assistenzsystemen ist eines ganz, ganz klar. Kilometer.
Mhm.
Motorradfahren hat sehr viel auch mit Routine zu tun. Das beginnt schon mit Blicktechnik, weil es gibt ja sehr viele Fehler, die überhaupt nichts mit den Assistenzsystemen und mit dem Motorrad zu tun haben. Es beginnt damit, wie jemand am Motorrad sitzt, wo er hinschaut.
Ja.
Also ich habe schon Kurvensituationen oder Sturzsituationen erlebt, das kann man auf der Rennstrecke oft beobachten, wenn du dann Trainings mit Einsteigern zum Beispiel erlebst, wo Leute, ich habe auch noch mit zugeschaut, der hat sich verbremst, ich glaube es war in Brünn, nein, Pannonienring was. Der hat sich verbremst, ist geradeaus und ist dann in der Leitplanke detoniert mit, ich würde mal sagen, 3 bis 5 Stundenkilometer.
Mhm.
Weil seine Blicktechnik das Problem war. Der hätte längst am Asphalt weiterfahren können. Der war in einem Geschwindigkeitsbereich. Ja. Er hätte einfach nur rüberfahren müssen. Mhm. Nur der war von der Blicktechnik, hat er den Punkt des zu erwartenden Einschlags gnadenlos anvisiert und hat ihn nicht mehr losgelassen. Hätte er weggeschaut, wäre er weggefahren. Mhm. Also da gibt es eine interessante Schule, das kann ich wirklich jedem Motorradfahrer unabhängig von seinem Alter nur empfehlen. Probiert es mit Trailfahren. Trailfahren ist die ganz hohe Schule des Motorradfahrens. Und ich rede jetzt nicht vom Trailfahren, das man jetzt bei einem Indoor-Trail-Weltmeisterschaftslauf im Fernsehen sieht. Da hat mein väterlicher Freund Uli Leitner immer sehr nett gesagt, Indoor-Trail hilft uns nichts, hat er gesagt, weil du gehst ja auch nicht in den Zirkus und kaufst da danach einen Löwen. Und das ist vollkommen richtig. Wir reden nicht von diesen Trailfahren. Wir reden davon, dass man einen Achter, einen sehr engen Achter auf einer Wiese mit Standgas fährt. Und das ist eine technische Herausforderung. Das Gleiche, die gleiche Aufgabenstellung hast du jeden Tag auf der Straße, wenn du Motorrad fährst. Mhm. Schau richtig und bring deinen Körper richtig in Position. Und wenn, und das kann ich garantieren, wenn ich euch dort einen Anfänger, einen Stein auf diesen Achter hinlegt, mit der Aufgabe, diesen Stein nicht zu überfahren. Dann ich garantiere euch, der kehrt euch.
Ja.
Warum? Weil du fährst in diesen Achter hinein, schaust diesen Stein an nach dem Motto, diesen Stein darf ich nicht überfahren. Mhm. Und es zieht dich magisch mit Tempo 0,5 km/h auf diesen Stein, und du kommst nicht weg, weil du nicht wegschaust. Mhm. Du hast nicht dorthin geschaut, wo du hinfahren sollst, sondern du hast dorthin geschaut, wo du nicht hinfahren sollst. Mhm. Und das Gleiche gilt dort. Das heißt, Kilometer, Kilometer, Kilometer. Assistenzsysteme sind unterstützend, aber ersparen einen nicht das Lernen. Und ich kann auch jedem nur den Rat geben, ein paar Euro auszugeben für das eine oder andere Training.
Vorsicherheitstraining, genau.
Das macht wirklich Sinn.
Ja. Also da nochmal der Aufruf an alle Fahrsicherheitstrainings. Wir haben unsere Partner bei I Love My Moped, ob es jetzt ÖMTC ABÖ ist oder auch private Anbieter, wie zum Beispiel den Peter Bachmann, aber auch Terra Extreme, die Offroad-Trainings anbieten, also mit Motocross im Gelände, auf dem Sattel oben kniend über den Schottergurken oder eben auch mit Trial-Motorradeln im Gelände zu trainieren. Mehr dazu findet ihr auf alle Fälle bei uns auf Social Media und auch auf unserer Webseite.
Vielleicht darf ich hier auch noch ein bisschen Werbung für einen netten Bekannten machen, nämlich der Christian Sommerlath ist der Bundespolizeitrainer der Polizei und sorgt dafür, dass unsere berittenen Kollegen leider Gottes gar nicht so langsam sind. Also die lernen wirklich dort auch das Motorradfahren, wobei viele können schon. Und jetzt schaue ich gerade nach, man findet seine Driving School am Salzburgring unter bs-training.eu. Mhm. Weil ich muss ehrlich sagen, er hat mich bei seinen Trainings mehrfach wirklich verblüfft, wie er uns vorgeführt hat, was man zum Beispiel im Regen machen kann. Und man lernt dort am Salzburgring, wobei wohlgemerkt nicht on track, sondern am Ringgelände, das aber genug große Asphaltflächen hat. Mhm. Man lernt dort viel. Also wenn jemand aus dem Gebiet Salzburg ist, besucht den Christian. Gut investiertes Geld.
Empfehlung ist draußen. Und schöne Grüße gleichzeitig. Danke dir. Nächster Punkt, den ich noch ansprechen mag, jetzt weg von der Technik, obwohl es auch technologisch ist, aber weniger von der Elektronik her. Thema Winglets, Aerodynamik. Da hat sich ja ganz, ganz viel getan und viele glauben allerdings, die Winglets sind erst in der MotoGP vor 3, 4, 5 Jahren entstanden. Aber von dir weiß ich ja, dass es Winglets oder Tests dafür schon lange Jahre davor gegeben hat. Jetzt zum Thema Aerodynamik. Es erhöht ja die Möglichkeit durch das Downforce der Winglets, manche glauben, sie machen keine Willis mehr, können schneller fahren, härter bremsen und so weiter. Ist das auf den Serienmotorradeln nur Show? Hat das einen Sinn und einen Zweck auf der Straße oder ist das wirklich nur für den Rennsport?
Na, da mit Aerodynamik schneidest du ein sehr komplexes Thema an. Also das ist, Ja. Also ich hätte einmal gesagt, wir haben die nächste halbe Stunde ausgefasst.
Alles klar.
Nein, eine halbe Stunde werden wir nicht brauchen. Nein, pass auf, fangen wir mal an mit der Geschichte der Wingets. Das ist tatsächlich interessant, weil Ducati war der erste Hersteller, der in der Neuzeit mit Winglets gekommen ist, aber bei Weitem nicht der erste Hersteller, der Winglets auf ein Motorrad montiert hat. Mhm. Giacomo Agostini musste in den 70er Jahren auf seiner Augusta 70er. Schon okay. erste Tests, MV Augusta hat am Rennmotorrad von Giacomo Agostini Winglets montiert gehabt. Allerdings das Problem, was damals schon war und was auch wir feststellen mussten, ist das, es ist nicht so einfach. Also wenn halt jemand glaubt, ich bastel mir selbst ein Flügel aufs Motorrad und habe damit eine deutlich spürbare Wirkung. Wenn ihm das gelingt, sollte er sich dringend bei Ducati Corsi oder bei Ferrari Formel 1 oder wo auch immer melden, dann ist ein unfassbares Naturtalent. Mhm. Der Vertrag ist ihm sicher. Mhm. Weil Aerodynamik ein sehr komplexes Thema ist, ein sehr... Also man unterschätzt es bei beiden, da geht es um Millimeter. Und ich kann euch das auch wirklich relativ einfach erklären. Da müssen wir aber zuerst einmal beginnen, überhaupt einmal über Winglets zu reden. Mhm. Weil du wolltest von mir wissen, ob Winglets in anderen Worten Angeberei oder funktionell sind.
Genau.
Ich würde jetzt einmal sagen, Winglets haben sehr viel, formulieren wir es freundlicher, mit Design zu tun, für den Straßenverkehr. Mhm. In der MotoGP, glaub mir, würde niemand den endlosen Aufwand der Aerodynamik betreiben, wenn es nicht funktionieren würde.
Genau.
Dann wären sie schon wieder weg. Sind sie aber nicht, im Gegenteil. Sie wären mehr und so weiter. Das heißt, Winglets funktionieren im Rennsport sehr wohl, im normalen Straßenbetrieb sind wir bei Winglets an einem Punkt angekommen, wenn ein Fahrer die Funktion von Winglets auf der Straße wirklich nutzen kann, mache ich mir Sorgen um meinen Kunden. Mhm. Warum? Und das ist etwas, das hat auch mich damals, wie ich das erklärt bekommen habe, von unserem Aerodynamiker in Bologna überrascht. Ich hätte geglaubt, dass der Hauptimpact von Winglets in der reduzierten Wheelie-Tendenz der Beschleunigungsphase ist.
Das heißt, von der, meine Vermutung, ja, bis jetzt.
Also grundsätzlich einmal damit alle Zuhörer und Zuschauer wissen, Winglets sind die Flügel, die wir seitlich auf der Verkleidung haben. Schauen aus wie Flugzeugtragflächen und haben den aerodynamischen Effekt, dass sie durch ihren Abtrieb Gewicht auf das Vorderrad bringen. Und zwar nicht wenig. Also wir haben mittlerweile eine sehr hohe Effizienz erreicht, abhängig von der Geschwindigkeit, aber in Geschwindigkeitsbereichen zwischen 270 und 300 Stundenkilometer reden wir von einer Downforce von 35, 40, in Extremfällen bei bestimmten Fahrzeugen bis zu 50 Kilogramm, die das Motorrad vorne nach unten drücken. Mhm. Das hätte bei mir dazu geführt, die Annahme drückt nach unten, hätte bei mir dazu geführt, dass ich geglaubt hätte, der Rennfahrer verlässt die Kurve, reißt das Gas auf, die Wheelie-Tendenz wird reduziert, damit kann er besser beschleunigen. Mhm. Das stimmt grundsätzlich schon, aber die Auswirkungen sind gering. Warum? Weil der Abtrieb, also das Gewicht, das nach unten drückt, mit zunehmender Geschwindigkeit erst zunimmt. Also wenn ich jetzt mit Tempo 90 aus der letzten Kurve am Pannonia-Ring rauskomme und ich reiße das Gas auf, dann habe ich bei Tempo 100 relativ wenig Downforce. Die Downforce wird zunehmend größer, je weiter ich Richtung Bremspunkt komme.
Mhm. Also je schneller ich bin.
Je schneller ich bin, allerdings automatisch nimmt aber die Wheelie-Tendenz ab. Also das arbeitet eigentlich in die verkehrte Richtung. Also ich habe an dem Punkt, wo ich am meisten Downforce brauchen würde, habe ich am wenigsten für die Wheelie-Tendenz.
Ja, ja.
Das heißt, der wirkliche Benefit für die Rundenzeiten, und jetzt reden bewusst, wir reden von Rundenzeiten, also wir sind auf der Rennstrecke, ist nicht die Beschleunigungsphase, sondern ist das Bremsverhalten. Warum? Da müssen wir auch über die Physik des Motorradfahrens reden. In einer Beschleunigungsphase mit entsprechend genug Leistung ist es so, dass das Vorderrad dank, sagen wir mal, ein paar Assistenzsystemen, dank Wheelie Control zwar nicht besonders hoch in der Luft ist, aber auch nicht am Boden. Du beschleunigst und das Vorderrad berührt den Boden nicht. Was ist die logische Konsequenz? Die Gewichtsverteilung ist 100 zu 0. Also 100% des Gesamtgewichts vom Fahrer und Fahrzeug sind am Hinterrad. Uh-huh. Wir beschleunigen jetzt die Gerade runter. Wir haben relativ lang 100 zu 0, weil wir genug Leistung haben. Irgendwann berührt das Vorderrad zwar dann wieder den Boden. Dann haben wir von mir aus 5% am Vorderrad, aber nicht viel mehr, weil wir immer noch auf Vollgas in einer Beschleunigungsphase sind. Und jetzt kommt der Bremspunkt. Und jetzt ändern wir diese Gewichtsverteilung 100 zu 0 oder 95 zu 5 auf 0 zu 100, auf das Gegenteil. Alles am Vorderrad, logisch, weil wenn der anbremst hart, das Hinterrad ist in der Luft, also da ist ja für mich der beste Bremser, unter Anführungszeichen Toprak. Mhm. Wenn der Toprak anbremst, das Hinterrad ist ewig lang in der Luft, pendelt nach links und rechts, aber im Boden berührt es nie, sind 100% von Fahrzeuggewicht und Fahrer am Vorderrad. Und jetzt haben wir genau einen Punkt. Die Winglets führen dazu, dass diese Gewichtsverteilung in dem Moment, wo der von Beschleunigung Vollgas auf Hartbremsen umschaltet, nicht 95,5, sondern 65,35 ist. Mhm. Würde er gleich hart bremsen ohne Winglets, wäre das Vorderrad weg.
Und ja.
Mhm. Das würde er nicht halten können. Das heißt, der Effekt der Winglets ist, man kann noch härter bremsen. Mhm. Und jetzt erklärt sich auch von selbst, warum nur auf der Rennstrecke, wenn er auf der Straße so fährt, mhm, dass er den Effekt bei Tempo 300 mit einem Bremsmanöver hinbringt, wo das Hinterrad 50 Meter in der Luft ist, muss ich sagen, mache ich mir wirklich große Sorgen.
Ja, und bitte ab auf die Rennstrecke.
Bitte ab auf die Rennstrecke,
weg
unbedingt.
Von der normalen Landstraßen, ja. Okay, ja, spannend, spannende Erkenntnis jetzt da für mich. Ja, genau. Und wenn du es jetzt sagst, es hat einen minimalen Vorteil, diese Winglets, wenn ich von 90 100 raus beschleunige aus der Kurve, sind wir auch schon wieder nicht mehr auf der Straße, sondern auch fix auf der Rennstrecke. Okay, alles klar. Gut, aber schön ist trotzdem am Serienbike. Ne? Also es machen immer mehr, hat aber wenig Effekt. Jetzt nachrüsten. Also bitte kauft euch keine Winkel jetzt auf Amazon und biegt es euch drauf. Ja, man kann man schon, hat es einen Nachteil, wenn man so Winkel jetzt drauf hat, dass es
Motorrad
gefährlicher macht.
Nein, okay. Es ist halt ein bisschen schwerer.
Ja, okay.
Weil es ist so, das ist vielleicht eine Besonderheit. Wir haben das wirklich an einem Beispiel selbst erlebt. Wir haben damals bei der Panigale V4 in der zweiten Generation die Winkel jetzt eingeführt. Mhm. Na, wenig überraschend war natürlich sofort die Frage von jenen, die eine Panigale V4 erster Generation hatten. Mhm. Können wir da, gibt's da ein Nachrüstkit und so weiter? Und man muss vielleicht eines wissen. Wir haben damals nicht nur die Winglets montiert. Das Motorrad war seinem Vorgängermodell sehr ähnlich. Aber es wurde die gesamte Verkleidung optimiert im Windkanal für diese Funktionalität. Sie war ein bisschen breiter, hat eine andere Form gehabt. Wir reden nicht von dramatischen Unterschieden, also mit freiem Auge schwer zu erkennen. Also wenn sie nebeneinander stehen, hast du gesehen, aber du hast schon darauf hingewiesen werden müssen. Allerdings, der Impact ist so dramatisch, dass Tests ergeben haben, wenn man auf die alte Verkleidung in der alten Form die Winglets des neuen Modells montiert hat, war der Effekt weitgehend, also vernachlässigbar. Mhm. Das heißt, Aerodynamik bedeutet, es muss alles perfekt passen. Mhm. Und wenn sich heute jemand ein Flügel montiert und glaubt, also ich habe noch nicht gesehen, ob es in Amazon welche gibt, wenn es ihm gefällt, möge er es montieren. Mhm. Wobei, wenn es aerodynamisch diese Downforce bringt, von der wir reden, dann sollte man sich auch über eines im Klaren sein, die Verkleidung, auf der man es raufnietet oder raufschraubt, müsste dann pro Seite 20 bis 25 Kilo Druck aushalten. Also er soll dann auch nicht überrascht sein, wenn es funktioniert, dass ihm die Verkleidung in Teile reißt. Weil die Kräfte, die dort wirken, sind enorm. Also es bedarf nicht nur eines Flügels, sondern es muss die Verkleidung dahinter und darunter stabil genug sein, dieses Gewicht auch tragen zu können.
Inklusive Fahrzeuggeometrie und Fahrwerk und
alles. Also Nachrüstflügel halte ich für relativ sinnbefreit, und wenn es einem gefällt, möge er es tun.
Okay, danke. Jetzt gibt es ja ganz viel Entwicklung und ganz viel Evolution auch im Motorsport, ganz speziell in der MotoGP. Gibt es jetzt ein neues Reglement? Ich darf für uns beide reden, Ride Height Device ist bald Geschichte, ein Jahr haben wir es noch, dann ist es weg aus der MotoGP. Das heißt, man geht auch wieder einen Schritt zurück. Ja, man erkennt, okay, das war jetzt nicht gescheit, lassen wir es wieder weg. Wie stehst du dazu? So auch die Stärke zu haben, einzugestehen, dass das keinen Sinn macht.
Also ich bin ja grundsätzlich ein Befürworter von minimalen Regulativen in einer Prototypenserie. Also ich bin der Meinung, dass, wenn man jetzt das auf den Motorsport ummünzt, dass die Superbike-Weltmeisterschaft aus meiner Sicht sogar noch stärker reglementiert sein dürfte, weil wir hier ja von seriennahen Rennsport reden. Mhm. Dass allerdings die MotoGP möglichst wenig reglementiert sein sollte, um einfach diese Entwicklung im Rennsport zu ermöglichen, weil man könnte im Superbike vieles nicht entwickeln, weil es nicht erlaubt wäre, weil es zuerst in der Serie sein müsste.
Ah ja.
Mhm. Also da haben wir dann ein Henne-Ei-Problem. Ne? Mhm. In der MotoGP-Serie ist es umgekehrt, da können wir theoretisch vieles entwickeln und dann, wenn wir feststellen, es funktioniert, geht es in die Serie. Gibt es ja auch genug Beispiele. Mhm. Wobei, die Ride-Eye-Device ist etwas, da bin ich der Meinung, das halte ich für richtig und gut, dass man das lässt, weil da erschließt sich mir auch der Nutzen für die Serie überhaupt nicht. Mhm. Man muss aber vielleicht auch dazu eines wissen, was ist das? Da gibt es ja viele, viele Fehlinformationen. Ride-Eye-Device ist im Grunde genommen ein System, das Ducati, ich glaube, es war in Japan, haben wir es das erste Mal eingesetzt. Ich glaube, wer ist damals da mitgefahren? Weiß ich nicht mehr. Müsste ich jetzt lügen. Jedenfalls, unser Fahrer ist in die Startaufstellung gefahren und plötzlich senkt sich das Motorrad.
Also das Heck oder?
Beides.
Beides, okay.
Nicht in dem Ausmaß wie heute, weil heute fährt er das runter aufs Minimum, aber doch sichtbar, worauf viele Kommentatoren fassungslos waren und an ein technisches Gebrechen gedacht haben. Sie haben nicht drüber nachgedacht, dass unsere Techniker gerade die Idee gehabt haben, dass gesagt haben, wenn das beim Start ein bisschen niedriger wäre wie die anderen, wäre das Aufstellmoment beim Start niedriger und damit wäre eine bessere Beschleunigung möglich. Mhm. Also theoretisch bräuchtest du auf der Geraden zum Beschleunigen einen Chopper. Mhm. Also ideal wäre, wenn wir das Vorderrad vielleicht nur 40 cm nach vorn fahren könnten. Ne? Weil dann würde das weniger Willi-Tendenz haben. Diese Logik liegt dahinter. Allerdings muss man auch wissen, elektronische Systeme waren nicht erlaubt. Also wir reden bis heute von mechanischen Systemen. Also wir finden ja heute in zahlreichen, gerade Reise-Enduro-Modellen, auch wie in einer Multistrada V4, die Möglichkeit, dass sich die Sitzhöhe elektronisch absenkt mit der Motivation, dass jemand in meiner Größe mit einem hohen Motorrad gut rangieren kann.
Das hätte ich mir nämlich gedacht, das kommt von dort. Aber hat
nein, nicht wirklich,
eigentlich
nicht wirklich. Weil das ist eher, ich sage einmal, ausgehend von den elektronischen Fahrwerken, die in der MotoGP verboten sind, oder auch in der Superbike. Mhm. Und aus guten Gründen. Nur die Ride-Eye-Device hat dann natürlich absurde Blüten getrieben, weil am Anfang hat Ducati erstmals etwas abgesenkt, alle waren fassungslos. Es hat nicht ewig gedauert und viele Hersteller sind in die Knie gegangen beim Hinrollen zum Start. Heute gehen alle in die Knie und zwar nicht nur beim Start, heute fahren wir rauf, runter, ne? Beschleunigungsphase runter, Kurven einfahrt rauf, wieder runter. Der Nutzen hat eins für den Serien, für die Serie erschließt sich mir nicht, weil das weiß ich nicht, wer das wirklich braucht.
Wie bei den Winglets, ja.
Und es neutralisiert sich auch, weil natürlich die erste Motivation von unseren Leuten war, da haben wir einen Vorteil am Start. Mhm. Der Vorteil ist aber in dem Moment natürlich neutralisiert, wenn die anderen das System auch einbaut haben. Das heißt, dann haben wir gesagt, na gut, jetzt müssen wir überlegen, wie wir noch mehr Vorteil haben. Dann sind wir auf die Idee gekommen, wir senken es nicht nur beim Start ab, wir senken es aber beim Beschleunigen ab. Macht mittlerweile auch jeder. Also es ist jetzt weder für irgendjemand der Vorteil, noch hat es einen Nutzen für die Serie. Mhm. Und man muss auch sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass man das Thema Aerodynamik beschränkt. Ich bin der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man es nicht verbietet. Aber natürlich, man hat irgendwann dann schon Dimensionen von Flügeln gehabt, die waren besorgniserregend breit, ne? Mhm. Und da muss man aufpassen, dass das natürlich nicht den Bereich des Sinnhaften verlässt.
Aber was ja vielleicht fast ein bisschen gefährlich wird, ne?
Was auch gefährlich werden könnte, Und
so wegbrechende Teile.
Teile oder es würde die Kontaktflächen beim Start, wenn alle gerade eng beieinander sind, vergrößern. Also das ist nicht unbedingt ein Vorteil.
Das
war Right Height Device.
Ja.
Ich habe vielleicht ein interessantes Stichwort, ist mir gerade eingefallen zum Thema, weil wir von dem auf die Absenkung bei einer Multistrada und auf das elektronische Fahrwerk gekommen ist. Es werden Sie vielleicht manche jetzt fragen, warum dürfen Sie das nicht? Na Gott sei Dank dürfen Sie das nicht, das wäre ein Fiasko. Weil man muss sich eines vorstellen, eine der größten Herausforderungen heute im Rennsport ist, das passende Setup in dieser Zeit, die einem Team zur Verfügung steht, zu finden. Und da arbeiten heute schon viele Techniker mit Data Recording Systemen und, um das perfekte Setup für diese Strecke an diesem Tag zu finden. Und es gelingt mehr oder weniger gut, wie man dann im Rennen sieht. Das heißt, man muss unter anderem mit dem heutigen System den richtigen Kompromiss bei Highspeed, Lowspeed, Zugstufe, Druckstufe, Federvorspannung und so weiter, Lenkkopfwinkel finden, um ein perfektes Setup für diese Strecke, diesen Fahrer, dieses Rennen zu haben. Würde man eine elektronische Verstellung eines Fahrwerks erlauben, würde es bedeuten, dass man sich nicht auf die Suche nach dem besten Kompromiss für diese Strecke und dieses Rennen macht, sondern es würde bedeuten, dass man für jeden einzelnen Kurvenabschnitt ein anderes Setup fahren könnte. Das heißt, das Setup von allen Parametern, also Druckstufe, Zugstufe und so weiter, wäre beim Anbremsen ein anderes, wie beim Einlenken, wie in Schräglage, wie beim Rausbeschleunigen und das in jeder Kurve. Es würde die Möglichkeit der Optionen verzigfachen. Und es würde dazu führen, dass letztendlich Top-Teams die Anzahl der Techniker dramatisch vergrößern würden, auch mit den entsprechenden Konsequenzen in den Kosten für diese Saison. Und Privatteams eigentlich das nicht tun könnten. Die könnten sich das nicht leisten. Und die Zeiten, wo dann plötzlich ein Privatfahrer in der Spitze der MotoGP nach vorn stoßt, die wären vorbei.
Würde ja die Sinnhaftigkeit des Rennsports in Frage stellen, aus meiner Sicht. Ja.
Absolut.
Das heißt, elektronische Fahrwerksentwicklung ist außerhalb des Rennsports angesiedelt und wird auf der Straße entwickelt von den Herstellern.
Ja. Man stimmt nicht ganz, also unsere Entwicklungen passieren bei den Fahrwerken auch auf der Rennstrecken, weil einfach die Rennstrecken als Labor extrem gut dafür geeignet ist. Weil du kannst natürlich bei einem Test nicht hergehen und sagen, ich fahre jetzt auf irgendeiner Bergstraße, man muss jetzt unterscheiden zwischen, was wollen wir rausfinden, wann wir rausfinden wollen. Was ist das perfekte Setup im Touring-Modus auf einer Multistrada? Na, dann fahre ich genau mit dem Motorrad auf einer Bergstraße mit schlechten Asphaltbedingungen, mit Spitzkehren, mit schnellen Kurven und teste das dort, wie gut das fährt. Wenn ich allerdings den Race-Modus testen möchte, aber mit elektronischen Fahrwerk, na gut, dann gehe ich auf die Rennstrecke und probiere es dort.
Ausgenommen ABS, weil das gehört auf jedes Motorrad und ist ja auch schon jetzt verpflichtend, wie du gesagt hast. Habe ich auch was gelernt heute oder viel gelernt heute, aber das habe ich nicht gewusst. Welche drei Assistenzsysteme, sagst du, gehören unabhängig von der Marke, vom Preis, auf jedem Motorrad verbaut?
Also grundsätzlich, ABS ist sowieso vorgeschrieben und das halte ich für ein Must-Have und für eine vollkommen richtige Entscheidung des Gesetzgebers, das auch als verpflichtend zu machen. Bei Traktionskontrolle, das wäre für mich in meinem Ranking das zweitwichtigste Assistenzsystem, hängt es ein bisschen von der Leistung ab. Weil, dass man heute in einem 30 PS Roller Traktionskontrolle braucht, da können wir jetzt drüber diskutieren, mag bei äußerst schlechten Straßenverhältnissen, super glatte Straße, bei frischen Regen vielleicht so sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist da schon relativ sehr gering. Allerdings, ich möchte mir jetzt lieber nicht vorstellen, dass man einen Street Fighter V4 ohne Traktionskontrolle ausliefern würde. Weil ich habe das letzte Mal einen Kunden bei uns zugeschaut, der ist bei uns in der Firma weggefahren mit seiner Street Fighter V4. in der Liesinger Flurgasse rechts hinausgefahren. Dort ist der Asphalt grundsätzlich schlecht.
Beste, ja.
Er hat in der Schräglage bereits ordentlich am Gas gedreht. Also man kann davon ausgehen, wenig Traktion, kalter Reifen und theoretisch jenseits 200 PS. Wäre dort das Assistenzsystem nicht da gewesen und hätte auf den guten Mann aufgepasst.
Hätte er die Maschine gleich wieder in die Werkstatt
gebracht. Nein, er hätte einen Luftstand gehabt, da hätte er über den Palettenberg von der Papierfabrik vis-à-vis drüber schauen können. So hoch war er in der Luft gewesen, nach einem anständigen Highsider. Also wir würden sehr viele Stürze haben, würde es die Traktionskontrolle nicht geben. Das heißt, für mich liegt Traktionskontrolle auf Platz 2.
Bei starken Motorrädern.
Bei starken Motorrädern.
Nicht notwendig, ja.
Auf Platz 3 würde ich, lass mich nachdenken, was würde auf Platz 3? Radar. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, wobei auch wieder mit einer Einschränkung. Das Radar ist in seiner Funktionsweise abhängig von der Fahrsituation. Und es ist heute jeder mit den Funktionalitäten, die das Radar ermöglicht, weil es geht ja nicht ums Radar, sondern es geht um die daraus resultierende Funktion, mehr als gut vertraut, weil es halt kaum einen PKW gibt, der nicht einen Blindspot-Detektor hat. Also ich rede jetzt von dem Lichterl in euren Spiegel, wo ihr was zum Blinken anfängt, wenn es gerade den Blinker zum Links rausfahren gesetzt hat, das blinkt orange, sollst du drüber nachdenken, ob es wirklich tust, weil dein Radar sagt dir gerade, es kommt jemand von hinten. Und selbiges gilt beim Motorrad, und das habe ich wirklich selbst erlebt mit der Multistrada V4, weil ich hatte bei den Radarsystem am Anfang, so wie beim Quickshifter, meine Zweifel, ob ich das bräuchte. Also wenn mir jemand vor diesem Erlebnis gefragt hätte, ob ich in einer Konfiguration, einer Multistrada V4, Radar mit den dazugehörigen Assistenzsystemen aktivieren würde, hätte ich gesagt, für mich nein. Danach hätte ich gesagt, na, unbedingt. Warum? Ich bin, es sind zwei Erlebnisse, ich weiß nicht vor, mit der Multistrada auf der Autobahn, es lässt sich manchmal nicht vermeiden. Setzt den Blinker, will gerade rausziehen und du hast natürlich auf einem Motorrad ja ganz andere Fahrdynamik des Überholens, weil du würdest mit einem Auto den Überholvorgang nie so machen, weil wenn ich da aufs Gas steige, na, bis der sich beschleunigt hat, da muss ich schon Platz haben. Ne? Nur bei einem Motorrad ist es ein Gasstoß und du bist vorbei. Und wollte schon rausziehen und auf einmal blinkt mein Blindspot-Detektor im Spiegel. Und ich habe es abgebrochen und es war gut, dass ich abgebrochen habe, weil von hinten ist einer wirklich sehr, sehr schnell gekommen. Hätte ich dort rausgezogen, das hätte spannend werden können. Also das hätte so einen ordentlichen Autobahncrash werden können. Und das, da ist mir das erste Mal bewusst worden, dass das nicht nur beim Auto gut ist, sondern beim Motorrad auch.
Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das mache ich da bei den Rollern einen Sinn. Das macht halt auch im urbanen Bereich einen Sinn.
Genau.
Wenn man jetzt so Spurwechsel am Gürtel und bei breiteren Straßen und so weiter mit dem Roller bedenkt, macht das da absolut auch.
Also ist aus meiner Sicht auch im urbanen Bereich, also eben egal wo, die Verkehrsdichte rechtfertigt aus meiner Sicht letztendlich diese Blindspot Detection, weil je dichter der Verkehr, desto problematischer wird das Thema. Ne? Und so gesehen, das macht...
Wenn wir uns ehrlich sind, den Schulterblick beim Motorradfahren machen auch nicht alle.
Ne? Machen nicht alle. Und man vertraut auch oft auf die gnadenlose Beschleunigung, aber wenn einer schnell genug kommt, reicht ja auch nicht. Also da würde ich das auf jeden Fall begrüßen. Und das, der zweite Aspekt, den Radar hat, und den habe ich auch eigentlich erst eher durch Zufall kennengelernt. Radar ist die Basis eines adaptiven Tempomaten. Das heißt, ein System, das letztendlich den Abstand zum Vorausfahrenden automatisch regelt. Also wie beim Auto. Ihr stellt euch beim Auto, stößt den Tempomaten ein und dein Auto fährt hinter dem Auto vor dir im gleichmäßigen Tempo
Abstand.
Nach.
Abstand, ja. Also indem man den Abstand haltet.
Den haltet. Ja. Wobei man muss sagen, das Automobil hat natürlich etwas, was das Motorrad nicht haben darf. Beim Automobil würde es auch, wenn es zu einer überraschenden Bremsung fahren kommt, würde das System auch extrem bremsen. Das macht das Motorrad nicht. Beim Motorrad ist der Regelbereich stark eingeschränkt und das ist auch notwendig. So, aber stell dir vor, du sitzt jetzt unvorbereitet am Motorrad, schaust irgendwo hin und das macht schlagartig eine Vollbremsung. Du würdest die Kontrolle über das Motorrad verlieren, weil letztendlich sitzt du nicht in einem Auto, was geradeaus fährt, sondern du sitzt am Motorrad. Das heißt, der Regelbereich ist bei diesen Tempomaten eingeschränkt. Also du kannst der Fortnite ins Volle. Was aber vielleicht das Interessante ist und was man auch beleuchten muss, warum das beim Motorrad so viel Sinn macht. Grundsätzlich ist es so, dass ja Autobahnfahrten etwas sind, was man als Motorradfahrer eher versucht zu vermeiden. Aber manchmal ergibt einfach die Situation, dass doch einmal eine gewisse Etappe so fährst, sei es aus Zeitgründen, sei es, weil keine vernünftige Umgehung möglich ist. Und das Problem bei Autobahnfahrten, gerade mit starken Motorrädern, ist, dass ein Millimeter am Gasgriff 40 km/h bedeuten. Das heißt, du fährst relativ ungleichmäßig dahin und musst relativ viel Aufmerksamkeit der Geschwindigkeit widmen. Weil wenn du auf so einer Multistrada V4 sitzt, das ist aerodynamisch perfekt gemacht. Das heißt, es reißt jetzt nicht den Helm so durch die Gegend. Du rollst dahin und der Unterschied zwischen Drosselklappenstellung 30% und 32% sind eben der Auswirkung möglicherweise 20 bis 30 km/h.
Mhm, das sind mal so 140 oder 160.
140 oder 160, ja, das kann schon blöd werden. Das kann schon Geld kosten, ja. Oder ich sage mal auch relativ leicht einen Führerschein. Und da ist das echt von Vorteil, wenn du sagst, ich klicke ein, ich fixiere Tempo 130, und muss jetzt nicht ständig auf das Gas achten, das regelt die Geschwindigkeit perfekt. Und wenn der Verkehr vor mir von 130 auf 120 geht, na gut, dann geht's wieder runter, beschleunigt er wieder, geht's wieder rauf. Es funktioniert wie ein Tempomat im PKW, nur halt mit einem eingeschränkten Bremseinsatz. Aber es ist ein Plus an Komfort und macht das Autobahnfahren ein Stück weit angenehmer.
Okay, passt. Hast du noch so ein Blick in die Zukunft, eine Technologie, wo du sagst, das ist im Kommen, da kommt was, das wird Game Changer, wenn du das schon sagen darfst, wenn es so Entwicklungen bei euch gibt oder du den Markt ja irrsinnig gut kennst, kommt da irgendeine Technologie, wo du sagst, das wird schon richtig cool?
Naja, also an den Technologien haben wir mittlerweile einen Stand. Also mir fällt jetzt in meiner Fantasie wenig ein, was wir jetzt noch an Assistenzsystemen brauchen können. Nachdem wir mittlerweile jede einzelne Phase des Motorradfahrens von Schräglag bis Beschleunigung, von geradeaus bis Komfort relativ gut monitoren, wenig, aber es wird schon Technologien geben, die in der Auswirkungen der Qualität der Assistenzsysteme noch einen Impact haben werden. Also ich glaube, dass auch die Entwicklungen, die KI zum Beispiel zulässt, früher oder später in unsere Systeme eingreifen wird. Etwas, was ich eigentlich schon erwarte in den nächsten Jahren, das natürlich auch durch die KI jetzt dann machbarer wird, ist das Thema Sprachsteuerung. Weil wir haben natürlich immer noch eine spannende Aufgabe. Wenn ich heute im Auto sitze, erstens einmal sitze ich eben nicht im Freien. Ich tue mir viel leichter, meine Hände vom Lenkrad zu nehmen und ich sage einmal am großen Touchscreen, TFT-Dashboard, eine Eingabe zu machen. Auch wenn es dort manchmal auf schlechter Straße eine Herausforderung ist, den Punkt zu treffen am Touchscreen. Ne? Am Motorrad natürlich umso mehr. Ich kann jetzt da nicht direkt rechts von meinem Lenker ein 30 Zoll großes Touchscreen-Panel hin tun, damit ich das treffe, ne? Sondern ich habe vor mir ein kleines Dashboard, das relativ weit weg ist, habe Handschuhe an, was jetzt auch der Sache nicht dienlich ist.
Ja, und muss, wenn dann, mit dem Daumen.
Mit dem Daumen unter Menü rauf und runter. Also ja. Da glaube ich, da wird einiges auf uns noch zukommen, wo du halt letztendlich, was ja schon sehr viele haben, in deinem Helm dein Mikro hast und du sagst, mach das und das, egal ob es jetzt um Auswirkungen in den Riding Modes ist oder ob es um das Thema Navigation geht, wo ich weniger Fan bin, natürlich öffnet es die Tür auch zu Technologien, wo man jetzt herzhaft drüber diskutieren kann, ob das am Motorrad wirklich notwendig ist. Weil wenn ich mein Telefongespräch am Telefon beim Motorradfahren führen muss, dann weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist.
Habe ich in dem Podcast schon mit mehreren Gästen besprochen. Ich bin da auch deiner Meinung, ich fahre nach wie vor ohne zu telefonieren und auch ohne zu Musik zu hören. Ja,
also aber gut, wer
Entertainment brauche ich auch nicht.
Ja. Aber ich glaube, da gibt es auch wieder unterschiedliche Ansichten, generationsübergreifend.
Ja.
Ich glaube, da gibt's Leute, für die das wahnsinnig wichtig ist, dass er sich, dass er während dem Motorradfahren gleichzeitig Musik hört und die Möglichkeit hat, auch zu telefonieren. wie gesagt, da habe ich eine andere Meinung dazu, ja. Aber die muss, das ja. muss jeder für sich ausmachen. Ja. Aber Sprache.
Aber ja, das Motorrad zu bedienen, finde ich vernünftig. Ja, ja stimmt. Ja, und das habe ich auch noch nicht gedacht. Gut, ich habe mir noch ein paar Fragen zum Abschluss aufgeschrieben, so einen kurzen Word-Rap mit knackigen Antworten. Traktionskontrolle, Segen oder ein Ego-Puffer für den Fahrer?
Segen.
Winglets auf der Straße haben wir schon besprochen, sinnvoll oder Show? Auf der Straße?
Design.
Ja, Show. Radar, Motorrad, das hast du mir jetzt auch gerade schon vorweg beantwortet. Zukunft oder Overkill, also sinnvolle Zukunft.
Absolut ja? notwendig. Ja. Oder absolut sinnvoll.
Puristisches Nakedbike oder Hightech Superbike? Was ist deine Wahl?
Fahrerabhängig. Meine Wahl dazwischen.
Dazwischen. Also du hast beides daheim wahrscheinlich, ne?
Das erzählen wir später.
Okay. MotoGP 2027, neues Reglement, Rückschritt oder ein Befreiungsschlag?
Weder noch.
Mhm. Magst du noch einen Satz dazu sagen?
Ich halte es nicht für, ich halte es, ehrlich gesagt, ich halte es nicht für einen Rückschritt. Und ich bin mir sehr sicher, dass selbst die Veränderung, und es wurden ja sehr viele Maßnahmen eingeleitet, man hat in dem Reglement 2027 wird die Aerodynamik eingeschränkt, nicht verboten, aber eingeschränkt, das sind andere Maximalbreiten und so weiter. Es wird der Hubraum reduziert auf 850 Kubik. Es ist ein neuer Reifenhersteller an Bord mit Pirelli. Also es ist relativ weitreichend und es wird eine Zeit dauern, bis alle wieder sich dort finden. Ich halte es auf keinen Fall für einen Rückschritt. Ob jetzt alles notwendig gewesen wäre, können wir jetzt herzhaft drüber streiten. Ich glaube nur, dass man relativ schnell sehen wird, dass selbst bei 150 Kubik weniger die Zeiten, die gefahren werden, relativ bald wieder dort sind, wo wir vorher waren. Aber ich halte die Entwicklung in den meisten Bereichen für sinnvoll und richtig.
Eine Technik, auf die du auf deinem Motorrad jederzeit verzichten könntest?
Der Quickshifter.
Das habe ich mir jetzt getroffen. Didi, du hast offensichtlich nur immer Lust, mit mir über Motorradl und Co. zu plaudern, weil sonst hättest du schon dein Stichwort gesagt. Wir haben uns ja schon in der Vorbereitung auf die Folge überlegt, noch ein Thema aufzumachen, aber nicht heute, nämlich das Thema Leichtbau am Motorradl oder von Motorrädern, besser gesagt. So vielleicht so ein, zwei Sätze dazu, was da so deine Idee dazu ist.
Also ich glaube, dass das vielleicht das Thema Gewicht, rotierende Massen und so weiter das Thema ist, was beim Motorrad mit Abstand am meisten unterschätzt wird. Also Assistenzsysteme machen unser Leben sicherer. Assistenzsysteme erlauben uns, das eine oder andere zu tun, was wir ohne dem nicht machen sollten oder würden. Gewicht ist für mich persönlich beim Motorradfahren das Um und Auf. Es ist der absolut entscheidende Faktor, also nicht nur Gewicht, es geht nicht nur um Gewicht, sondern wo ist das Gewicht, wie ist es verteilt und so weiter. Ja. Allerdings, wenn wir das Thema jetzt ernsthaft aufgreifen, dann würde das den Rahmen bei Weitem sprengen. Wir haben außerdem schon 20 Minuten überzogen und ich finde, jetzt reicht's.
Ja, der Didi Brandl und ich haben uns kurz drüber unterhalten im Off, ob wir wirklich diesen harten Cut machen, wie bei unseren geschätzten Kollegen von der Zeit im Podcast Alles Gesagt, den wir übrigens beide sehr empfehlen, weil wir ihn beide sehr mögen. Wir haben uns dann entschieden, noch ein paar Schlussworte zu sagen, weil es manche möglicherweise irritiert. Also Didi, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die spannenden Geschichten und diese technische und physikalische Erklärung, die ja mir jetzt wieder ein Stückchen schlau gemacht hat. Und ich denke auch sehr viele von euch da draußen. Und ich freue mich auf alle Fälle auf die nächste Folge. Es wird eine nächste Folge geben. Danke für diese Bereitschaft. Und ja, das Schlusswort übergebe ich gerne dir.
Also ich kann eigentlich auch nur sagen, ich bedanke mich für die Einladung. Es war erschreckend, wie schnell fast 1,5 Stunden um sind. Das ist ja wirklich grausam.
Das habe also, ich glaube,
ich glaube, wenn wir so weitermachen, wir werden irgendwann die 7 Stunden, die werden wir schaffen, aber nicht beim Leichtbau. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dann das Thema Leichtbau euch anhören, anschauen würdet. Und ihr werdet auf I Love My Moped, wird es dann eine Info geben, wann es kommt. Ne?
Definitiv. In diesem Sinne, abonniert I Love My Moped auf dem Social Media Kanal eurer Wahl, ob auf TikTok, Instagram, Facebook, und meldet euch auf alle Fälle für unseren Newsletter an, abonniert auf Spotify und Co. unseren Podcast, so versäumt ihr keine Folge. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, danke Didi für deine Zeit.
Vielen Dank.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, 2 Räder, ein Motor, eine Leidenschaft. I Love My Moped.
Das war's mit der heutigen Folge. Danke, dass du mit dabei warst. Wenn du Feedback für uns hast, egal ob positiv oder kritisch, lass uns gerne einen Kommentar da und wir lesen auch alle und antworten natürlich auch drauf. Danke auch für deine Bewertung und abonniere auf alle Fälle den Podcast, so versäumst du keine Folge. Ein Dankeschön geht an die Kammer Marketing für die Produktion, die Ideen und die Recherche. Die Produktion erfolgt im Auftrag der AG Zweirad.